Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Dieses Zitat des österreichischen Schriftstellers Franz Grillparzer habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Es bringt mit wenigen Worten auf den Punkt, was Eifersucht im Kern ist. Eine kraftvolle Emotion, die nicht selten genau das verstärkt, was sie eigentlich verhindern will. Eifersucht begegnet uns nicht nur in großen Dramen, sondern vor allem im Alltag, in kleinen Momenten. Wenn jemand anderem mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn man sich übergangen fühlt oder plötzlich an der eigenen Bedeutung zweifelt. Und genau dann beginnt sie zu wirken. Sie sucht nach Hinweisen, nach Bestätigung für die eigene Unsicherheit und findet meist etwas Schmerzliches. Sie ist Ausdruck unserer Angst, etwas Wertvolles zu verlieren. Oft geht sie mit dem Gefühl einher, jemand gehöre uns, als wäre Nähe gleich Besitz. Dabei zeigt sie, wie sehr wir auf Nähe und Anerkennung angewiesen sind. Doch so verständlich Eifersucht auch manchmal sein kann, sie kann Beziehungen belasten, Vertrauen zerstören und sowohl unsere eigene Freiheit als auch die des anderen einschränken. Und genau darin liegt ihre Tragik. Sie will festhalten, aber stößt ab. Sie will schützen, aber zerstört. Sie will verhindern, was sie am Ende selbst herbeiführt, den Verlust. Dieses Gefühl der Eifersucht ist namensgebend für das Werk, dem wir uns heute widmen. 1913 hat der norwegische Maler Edvard Munch das Ölgemälde Eifersucht gemalt. Wir sehen drei Menschen, die in einem komplizierten Konstrukt miteinander verbunden sind. Aber wer sind diese Menschen? Warum sind die beiden Männer gelb und grün im Gesicht, als würden sie vor Neid rasen? Und was hat Edvard Munch mit dieser Geschichte zu tun? I was dreaming of a past. Donny Hathaway covert hier einen Song von John Lennon und zählt umfangreich auf, warum er seine Geliebte schlecht behandelt hat. Seine Begründung: er ist halt einfach ein eifersüchtiger Typ. Und eifersüchtige Typen sehen wir auch auf unserem Bild von Edvard Munch, Eifersucht aus dem Jahr 1913. Damit noch einmal herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Hamburger Radiosender Byte FM und dem Städel Museum in Frankfurt. Einmal im Monat nehme ich euch mit in die Sammlung des Städel Museums und gemeinsam betrachten wir ein ausgewähltes Werk und setzen es in Beziehung zur Musik. Was könnten die Malerinnen und Maler gehört haben? Welche Assoziationen ruft das Werk hervor? Oder lassen sich thematische Parallelen entdecken? Bevor wir in das Werk von Edvard Munch eintauchen, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Themen wie seelisches Leid, toxische Beziehungen und Femizide. Wenn dich diese Themen betreffen, findest du Hilfsangebote in den Shownotes. Du kannst auch gerne in eine der früheren Folgen reinhören oder beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann schauen wir uns Will McBrides Fotografie Bernauer Straße in Berlin aus dem Jahr 1961 an. Das Bild findest du in der digitalen Sammlung des Städelmuseums. Und wenn dir dazu ein Song einfällt, schick mir deinen Musikwunsch an mixtape@städelmuseum.de. Auf unserem Bild von Edvard Munch steht eine Frau in Weiß im Zentrum. Ein schlichtes Kleid, die Taille gefasst von einem braunen Gürtel. Das Haar exakt in der Mitte gescheitelt, die Wangen zart gerötet. Beide Arme legt sie nach hinten und verschränkt sie hinter dem Kopf. Die pastelligen Töne, in denen sie gemalt ist, verleihen ihr etwas Entrücktes, fast Puppenhaftes. Sie steht da, gleichzeitig Teil des Geschehens und doch wie auf Abstand zu sich selbst. Rundherum tobt Farbe. Breite Pinselstriche peitschen in Blau, Gelb, Grün, Rot und Weiß über die Fläche. Schräge Bahnen wie Regen im Wind, kreisende Wirbel, kantige Schläge, als würde ein unsichtbares Metronom den Takt vorgeben. Rechts, neben der Frau, liegt ein glatt gescheitelter Mann im schwarzen Anzug mit eng zusammengedrückten Lippen nach unten. Sein gelb grundiertes Gesicht ist zerfurcht von Linien in Blau, Grün und Weiß. Ein eingefrorener Moment maximaler Anspannung. Links richtet ein zweiter Mann den Blick direkt zu uns. Die Augen weit aufgerissen, die Pupillen stecknadelklein. Der Bart sorgsam frisiert, doch die Haare auf seinem Kopf stehen ab, fast wie Flammen. Das Gesicht leuchtet in einem kränklichen Grün. Ein dunkler Schatten haftet daran, wie eine festgetackerte Unruhe. Panik scheint in dem Bruchteil einer Sekunde Gestalt angenommen zu haben. Im Kontrast zu den zerfurchten Gesichtern links und rechts hat Edvard Munch die Frau beinahe zärtlich gemalt. Weicher, ruhiger, glatter. Ihr strahlendes Weiß, das rosige Gesicht mit runden, rot aufgetupften Wangen. Nur bei ihr taucht die Farbe der Liebe in dem Bild auf, das Munch Eifersucht nennt. Jede Linie, jeder Farbwirbel erzählt von einem Gleichgewicht, das aus den Fugen geraten ist. Von seelischer Spannung, die sich in dieser Malerei entlädt. Kann es sein, dass die Frau der Kern dieses Konflikts ist, der alles auflädt und der Auslöser dieser dramatischen Malerei? Um dieser Frage nachzugehen, müssen wir einen Schritt hinaus aus der Leinwand und hinein in Munchs Biografie wagen. Dort erfahren wir nicht nur, wie diese emotionale Spirale entstand, sondern auch ganz genau, wer das weiße Kleid trägt. Edvard Munch wird am 12. Dezember 1863 in der kleinen norwegischen Stadt Lørten geboren. Sein Vater ist Militärarzt, strenggläubig und mit eher bescheidenem Einkommen. Seine Mutter stammt aus einer Kaufmannsfamilie. Doch das Familienglück hält nicht lange. Als Edvard Munch gerade 5 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter an Tuberkulose. Kurze Zeit später verliert er auch seine ältere Schwester Sophie. Ebenfalls an die sogenannte Schwindsucht. Seine jüngere Schwester Laura leidet unter psychischen Problemen. Was man damals als Melancholie bezeichnete, würden wir heute Depressionen nennen. Auch Edvard Munch selbst ist ein feinfühliges Kind, oft krank und ans Bett gefesselt. Ganze Winter verbringt er im Liegen und beginnt zu zeichnen. Aus Langeweile, aber auch, um mit dem umzugehen, was ihn innerlich bewegt. Schon früh zeigt sich, Edvard Munch hat Talent. Mit 17 fasst er einen Entschluss. Er bricht sein Ingenieurstudium ab und schreibt in sein Tagebuch: Es ist meine Entscheidung, jetzt Maler zu werden. Munch nimmt Unterricht an der Königlichen Kunstschule in Kristiania, dem heutigen Oslo. Sein Atelier teilt er sich mit 6 Freunden. Alle verbindet der Ansatz, die Kunst völlig neu zu denken. Mit 22 bekommt er ein Stipendium und reist nach Paris. Dort eröffnet sich ihm eine völlig neue Welt. Er begegnet dem Postimpressionismus, der Malerei von Paul Gauguin und Vincent van Gogh und lernt, Farbe muss nicht immer etwas realistisch, wirklichkeitsgetreu abbilden. Sie kann auch Gefühle ausdrücken, innere Zustände. Zurück in Norwegen schließt er sich der sogenannten Bohème an, einer intellektuellen, unangepassten Szene, die gegen Konvention rebelliert. Immer stärker gärt ein innerer Konflikt, der Drang nach modernen Darstellungen, die Wahrheitsgetreue, die Sehnsüchte und Qualen des modernen Lebens, seines Lebens zeigen. Angst, Einsamkeit, Verlangen, Verzweiflung, die seelischen Zustände des modernen Menschen. Only the magical transit children sing, sing a lullaby, ba, ba, ba. Sitting on the pavement, sucking on a long straw. It's colourful, but it washes you out. Here is my violence and here is the excuse. I learned it all, but only second hand. Falling into walls, well, what is it with you? You never know, never know, never know. Lassen die Gitarren sirren, das Schlagzeug stolpert nervös nach vorn und Damon Albarn presst immer wieder dieses Mantra heraus, Pressure on Julian. Ein Song, der von öffentlichem Erwartungsdruck erzählt, vom Gefühl, dass jede Bewegung von grellen Scheinwerfern verfolgt wird. Eine ähnliche Druckwelle trifft 1892 auch Edvard Munch. In diesem Jahr zieht es ihn nach Berlin, wo er seine erste Einzelausstellung eröffnet. Nach nur einer Woche wird sie geschlossen. Zu modern für das traditionelle Publikum. Der Fall Munch wird zum Stadtgespräch. Doch statt einzuknicken, schreibt Munch an seine Tante, das sei die beste Werbung überhaupt. Sein Name ist jetzt in aller Munde. Munch bleibt in Berlin, weil er spürt, dieser tobende Widerstand ist der Pulsschlag einer neuen Kunst und er will mittendrin sein. Der Aufruhr um diese Ausstellung zeigt, wie wegweisend Munchs Kunst war. Er brach mit allen Erwartungen und dass sein Werk damals als Provokation galt, macht deutlich, wie sehr er der Kunst eine neue Richtung gab. Eine Richtung, die bis heute nachhallt. Im selben Jahr kommt auch Munchs Jugendfreundin Dagny Juhl von Oslo nach Berlin. Ihre Mutter kommt aus adligen Verhältnissen. Der Vater Arzt, der Onkel wird später Ministerpräsident. In ihrem Elternhaus werden Tradition, Strebsamkeit und moralisch gläubiges Zurückgezogensein hochgehalten. Als die Musikstudentin 1892 nach Berlin kommt, führt Edvard Munch sie ins Nachtleben der pulsierenden Metropole Berlin ein. Gemeinsam besuchen sie einen Ort, ohne den unser Bild so vermutlich nicht entstanden wäre. Das Schwarze Ferkel. Das Schwarze Ferkel, eine Berliner Weinstube, Zufluchtsort für Künstler, Literaten und Intellektuelle, die unter dem geistigen und politischen Konservatismus ihrer Zeit litten. Hier versammeln sich die Unangepassten, der norwegische Maler Edvard Munch, der schwedische Dramatiker August Strindberg, der polnische Schriftsteller Stanisław Przybyszewski. Aus der Weinstube wird ein Labor für Ideen und Leidenschaften. Hier wird nicht nur getrunken, sondern gestritten, diskutiert, getanzt, musiziert. Przybyszewski spielt Chopin und seine Darbietungen gelten bald als Höhepunkte der Abende. Steht er auf, übernimmt Dagny Juhl seinen Platz am Klavier und lässt Schumann-Miniaturen und Kriegwalzer erklingen. Zwischen den Musikstücken ziehen Rauschschwaden durch den Raum. Absinthgläser klirren, Gespräche kreisen um Kunst, Literatur und Moral. Die Stimmung ist konzentriert, ausgelassen, oft aufgeladen, getragen von Chopins Melancholie und intellektuellen Auseinandersetzungen. Doch hinter dem kreativen Überschwang brodeln Spannungen. Als Munch Dagny Juhl in diesen Kreis einführt, beginnt unsere Geschichte. Munch, Strindberg und Przybyszewski sind gleichermaßen fasziniert von Dagny Juhl. Von ihrer Intelligenz, ihrer Wortgewandtheit, ihrem freien Geist. Aber auch von ihrem tänzerischen Talent. Es dauert nicht lange, bis die Eifersucht die Herren erfasst. Zwischen Strindberg und Dagny Juhl entwickelt sich ein kurzer, intensiver Flirt. Doch sie weist ihn zurück. Gekränkt in seiner Männlichkeit reagiert Strindberg bitter, mit beleidigenden Briefen, in denen er sie verleumdet, als Prostituierte. Auch zwischen Edvard Munch und Dagny Juhl gibt es mehr als nur Freundschaft. Sie ist seine Muse und seine Geliebte. Doch am Ende heiratet sie den Dritten im Bunde, Stanisław Przybyszewski. Er gilt als der exzentrischste der Runde. Er hat den Ruf eines guten Liebhabers, trinkt viele unter den Tisch, interessiert sich für Satanismus. Przybyszewskis markantes Gesicht, der spitze Bart, all das scheint sich in unserem Bild wiederzufinden. In der Figur des eifersüchtigen Liebhabers mit grünem Gesicht und schwarzem Schatten auf der linken Seite. Er ist im wahrsten Sinne grün vor Neid. Und der zweite Mann, vermutlich Munch selbst, Teil dieses toxischen Dreiecks aus Leidenschaft, Eifersucht und künstlerischer Obsession. Mit der Eifersucht kennt sich auch Miles Davis aus, Trompeter und Komponist, einer der einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts. Dieses Stück widmete er seiner ersten Frau, der Tänzerin Frances Taylor. Thank you. Als Miles Davis 1958 dieses Stück aufnahm, widmete er es seiner neuen Liebe, Fran Dance, benannt nach Frances Taylor, einer Tänzerin und seiner damaligen Partnerin. Zur gleichen Zeit probte Frances als gefeierte Solistin für die Broadway-Produktion West Side Story. Doch noch vor der Premiere forderte Miles sie auf, das Ensemble zu verlassen. Ein erstes Zeichen dafür, dass aus Bewunderung schnell der Wunsch nach Kontrolle wurde. Ende 1959 heirateten die beiden. Frances gab ihre Karriere auf und begleitete Miles fortan auf seinen Tourneen. Was wie eine liebevolle Ballade klang, entpuppte sich rückblickend als eine Art akustisches Besitzbekenntnis. In den frühen 60ern eskalierte die Beziehung. Miles wurde zunehmend eifersüchtig, trank viel und es kam zu wiederholter körperlicher Gewalt. Die Beziehung war geprägt von einem Kreislauf aus Angst, Reue und Gewalt. Frances verließ ihn mehrmals, kehrte aber immer wieder zurück, bis sie schließlich endgültig ging. Ende der 1960er Jahre ließ sie sich scheiden. Wie bei Frances Taylor begann auch Dagny Jules Beziehung zu Stanisław Trzebiszewski inmitten kreativer Energie und gegenseitiger Anziehung. Wir sehen sie in der Mitte auf Munks Gemälde. Doch auch hier folgte auf die anfängliche Faszination ein zerstörerischer Wandel. Die Ehe war geprägt von einem unkonventionellen Lebensstil und Affären auf beiden Seiten. Sie endet tragisch in Eifersucht, Gewalt und Machtkämpfen, auch um die beiden Kinder. 1901 erschießt der eifersüchtige Liebhaber Władysław Emeryk Dagny Jul im Schlaf und nimmt sich anschließend selbst das Leben. Ihr Tod fügt sich ein in eine lange Geschichte von geschlechtsspezifischer Gewalt, in der selbstbestimmte und öffentlich sichtbare Frauen häufig zum Ziel von männlichem Besitzdenken und gefährlicher Eifersucht werden. Ein Muster, das wir heute unter dem Begriff Femizid kennen. Auch in der Musik müssen Frauen erschreckend oft sterben. Nick Cave, Johnny Cash, Eminem, ja sogar die Beatles haben Songs veröffentlicht, in denen Frauen getötet werden. Häufig unterlegt mit betörenden Melodien, die den brutalen Kern verschleiern. In den klassischen Murder Ballads, erzählende Volkslieder über reale oder fiktive Mordfälle, ist diese Gewalt meist drastisch und wörtlich. Messerblitzen, Pistolen krachen und der Täter berichtet selbstgefällig aus der Ich-Perspektive. Dahinter steht ein Besitzanspruch, der tödlich endet und fast immer stammen Texte wie Stimmen von Männern. Ganz anders wirkt Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Er markiert den Moment, in dem Liebe sich in Verlust verwandelt. Die Wunde ist seelisch, nicht körperlich. Noch wichtiger ist die Perspektive. Erst Cher und später Nancy Sinatra singen, sodass die Stimme des Opfers hörbar wird, während der Täter stumm bleibt. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang.
day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang, my baby shot me down.
Bang Bang, My Baby Shut Me Down beschreibt eine Beziehung, die unschuldig beginnt und sich zu einer tiefen, aber letztlich zerstörerischen Verbindung entwickelt. Anfang des 20. Jahrhunderts, als Munk die Eifersucht gemalt hat, ist das gesellschaftliche Verständnis von Geschlechterrollen klar hierarchisch geprägt. Der Mann fungiert als autoritäres Familienoberhaupt, während der Frau die Rolle der Haushälterin und Kindererzieherin zukommt. Zeitgenössische Schriften verbreiten die Vorstellung, Frauen seien geistig von Natur aus unterlegen. Doch Dagny Juhl entspricht diesem Frauenbild in keiner Weise. Weder in Edvard Munks Porträts noch im wirklichen Leben. Sie trinkt Alkohol und Absinth, raucht, tanzt, liest und schreibt. Sie ist gebildet, emanzipiert und kompromisslos in ihrem eigenen Lebensentwurf. Munk malt sie selbstbewusst, mit direktem Blick und in einem für die Zeit aufreizend offenem Kleid. Ein Sinnbild weiblicher Selbstbestimmung. Die Männer des Künstlerkreises im Schwarzen Ferkel sind fasziniert von ihr und zugleich überfordert. Immer wieder beschreiben sie Dagny Juhl als femme fatale. Eine Frau mit unwiderstehlicher Anziehungskraft, die Männer in ihren Bann schlägt und sie damit ins Unheil führt. Doch gerade in dieser Zuschreibung zeigt sich, wie bedrohlich weibliche Selbstbestimmung in einer patriarchalen Welt erscheint. Mit dieser vermeintlichen Bedrohlichkeit spielt auch Fiona Apple in ihrem Song Criminal. I've been a bad, bad girl. I've been careless with a delicate man. And it's a sad, sad world. When a girl will break a boy just because she can. Don't you tell me to. Fiona Apple spielt in Criminal bewusst mit der Figur der bösen Frau, der Verführerin, die sich schuldig fühlen soll. Der Song ist eine ironische Selbstanklage. Apple reflektiert die gesellschaftliche Erwartung, dass Frauen sich für ihr sexuelles Verlangen oder ihre emotionale Unabhängigkeit rechtfertigen müssen. Criminal wird so zu einem Song über Macht. Nicht nur über die, die man über andere ausübt, sondern auch über die, die einem zugeschrieben wird. Munk zeigt Dagny Juhl, die er als Muse und enge Vertraute schätzt, in einem figurbetonten Rock und mit tiefem Aufschnitt. Er stilisiert sie zur Verführerin. Eine Frau, die Männer anzieht, starke Leidenschaften entfacht und damit ins Verderben führen kann. Diese Form des Victim-Blaming ist bis heute wirksam. Noch immer dienen tiefe Dekolletés oder kurze Röcke als vermeintliche Erklärung für übergriffiges Verhalten. Dagegen richtet sich der Song Body of Mine von den Lambrini Girls. Laut, wütend und kompromisslos. Im Zentrum steht die Frage, what if I told you this body's mine? Eine einfache, fast trotzige Formulierung, die genau deshalb so stark ist. Denn sie fordert etwas ein, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die Kontrolle über den eigenen Körper. Body of Mine ist ein musikalischer Aufschrei gegen Catcalling, gegen sexualisierte Übergriffe und gegen das gesellschaftliche Bedürfnis, über weibliche Körper zu urteilen, sie zu kommentieren oder zu verändern. klar die Forderung nach Selbstbestimmung im Song der Lambrini Girls klingt, so bitter ist das Wissen, dass sie Frauen über Jahrhunderte hinweg immer wieder verwehrt blieb. In Munks Eifersucht erkennen wir Dagny Juhl, Stanisław Przybyszewski und vermutlich Munk selbst. Aber das Bild entsteht erst rund 20 Jahre nach dem Zusammentreffen der drei in Berlin. Dagny Juhl ist da bereits 12 Jahre tot und Munk lebt längst wieder im damaligen Christiania. Was Munk geblieben ist, ist ein tief sitzendes Gefühl, Eifersucht. Nicht unbedingt gegenüber Dagny Juhl, sondern vor allem in Erinnerung an Mathilde Tulla Larsen. Um die Jahrhundertwende beginnt nämlich zwischen Munk und Larsen eine leidenschaftliche Beziehung. Tulla wünscht sich eine Verbindlichkeit, eine Heirat. Doch Munk weigert sich immer wieder. 4 Jahre später trennt sich Tulla von ihm und heiratet einen anderen. Munk fühlt sich tief verletzt und sieht sich als Opfer einer Frau, die ihn verlassen hat. Das letzte Treffen der beiden endet dramatisch. Ein Schuss löst sich. Bis heute ist unklar, ob die Waffe in ihrer oder in seiner Hand war, ob absichtlich oder versehentlich. Die Kugel trifft Munks linken Mittelfinger. Zwar ist er Rechtshänder, doch der zerstörte Finger und die anhaltenden Schmerzen bleiben eine lebenslange Erinnerung an das Geschehene. Munk fühlt sich in seiner Angst vor der gefährlichen Frau bestätigt. Der Konflikt zwischen Mann und Frau, unerwiderter Liebe und starker Eifersucht lassen ihn nicht mehr los. Diese Erlebnisse beeinflussen vermutlich auch seine Alkoholsucht und führen zu einem langwierigen seelischen Zusammenbruch. Seine Kunst nutzt er, um seine tiefe innere Zerrissenheit auszudrücken. Und genau das macht Munks Kunst bis heute so einzigartig. Er führte die Malerei an einen Punkt, an dem nicht mehr die äußere Welt, sondern die inneren Gefühle das Bild bestimmten. Angst, Verzweiflung und Sehnsucht wurden sichtbar und machten Werke wie den weltberühmten Schrei zu zeitlosen Ikonen. Dass Künstlerinnen und Künstler auch Jahrzehnte später ihre eigenen Krisen ähnlich schonungslos in Musik oder Malerei verwandeln, zeigt, wie stark Munks Ansatz nachhallt. So verwandelte Amy Winehouse persönlichen Schmerz, Liebeskummer und Abhängigkeit in eindringliche Musik, die durch ihre unverwechselbare Stimme und emotionale Offenheit berührte. Wie Munk machte auch sie ihr Innerstes sichtbar und schuf Ausdrucksformen, die weit über die eigene Biografie hinausreichen. Though I'm red or blind, love is a favorite sign. Memories mar my mind. Love, it is a favorite sign. Over futile art and laughed at by the God. And now the final frame. Love is a losing game. Wenn Amy Winehouse in Love is a Losing Game klagt, dass große Liebe oft unweigerlich Schmerz nach sich zieht, deutet sie bereits auf das Gefühl hin, in das sich enttäuschte Liebe so leicht verwandelt. Eifersucht. Genau dieses dunkle Echo der Liebe nimmt Edvard Munk zum zentralen Thema seines Schaffens. Immer wieder stürzt er sich bewusst in das Chaos der gekränkten Leidenschaft, erlebt die Ablehnung durch Tulla Larsen nahezu obsessiv. Die emotionale Ausnahmesituation zerrüttet ihn, nervlich und psychisch, wird aber zugleich zu einem unerschöpflichen Quell der Kreativität. Mindestens 11 gemalte Versionen der Eifersucht gibt es. Von der ersten Fassung 1895 bis zur letzten in den 1930er Jahren. Auch 4 Lithografien, eine Kaltnadelradierung und mehrere Zeichnungen sind erhalten. Kein Bild gleicht dem anderen. Jedes Mal tastet Munk das Erlebte neu ab und lotet die Grenzen des Darstellbaren aus. Wie sehr seelische Turbulenzen und zwischenmenschlich komplizierte Verbindungen nicht nur Malerei, sondern auch Popmusik befeuern können, zeigt ein Blick ins Kalifornien der 1970er Jahre. Fleetwood Macs Album Rumors entstand im Spannungsfeld zerbrochener Beziehungen, Affären und emotionaler Turbulenzen. Während Stevie Nicks und Lindsey Buckingham sich trennten, begann Nicks eine Affäre mit Mick Fleetwood. Und dennoch arbeiteten alle weiter im Studio. Die Songs wurden zum Ausdruck eines Rosenkriegs auf musikalischer Ebene und machten Rumors zu einem der größten Alben der Rockgeschichte. Listen to the wind blow. Bandgeschichte von Fleetwood Mac ist lang und zwischenmenschlich kompliziert. Während ihr Album Rumours zum Welterfolg wird, bleiben die emotionalen Brüche in der Band bestehen. Liebe, Eifersucht, Macht und Kontrolle liegen oft gefährlich nah beieinander. Was sich dort in Gitarrenriffs und Songtexten entlud, fand sein malerisches Gegenstück bei Edvard Munch. Statt mit Instrumenten rang er mit Pinsel und Farbe. Doch das Ziel war dasselbe: innere Spannung herauszulassen und in Kunst zu verwandeln. Munchs Bilder wirken deshalb so unmittelbar. Mal peitscht er die Farbe in schnellen, aggressiven Zügen über die Leinwand, mal kreisen die Pinselstriche dicht und gedrängt. Giftiges Grün fräst sich in fahle Gesichter, Haare züngeln wie rote Flammen. Rot stößt gegen Grün, gleißendes Weiß liegt neben tiefem Schwarz, als kämpfen die Farben um Vorherrschaft. In seiner Darstellung des Schriftstellers Stanisław Przybyszewski scheint ein schwarzer Schatten die Figur beinahe zu verschlingen. Für Munch war Malen eine Selbstbefragung, ein Ausloten seelischer Abgründe. Er wollte nicht nur die äußere Welt abbilden, sondern zeigen, was ihn innerlich zerriss. Trauer, Angst, Verzweiflung. Diese Gefühle sind nicht bloß Themen seiner Kunst, sie sind ihr Motor. Munch brachte seinen Dämon direkt auf die Leinwand. Seine Bilder wirken so intensiv, weil er das, was er malt, wirklich durchlebt hat, nicht nur beobachtet. Künstlerisch erfolgreich ist sein Leben geprägt von großen Krisen. Ähnlich war es bei Elliott Smith. Er gilt als einer der einfühlsamsten Songwriter seiner Generation. Doch fast ebenso legendär ist das Leid, das sich durch sein Leben und seine Musik zieht. Seine flüsternde Stimme, die zerbrechlichen Melodien und die oft schonungslos ehrlichen Texte spiegeln jahrzehntelange Kämpfe mit Depression und Sucht wider.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't.
Elliott Smith gehörte zu den bedeutendsten Singer-Songwritern der 90er Jahre. Er war bekannt für seine Songs, seine dunkelsten Episoden nutzte er für seine Musik, wie Edvard Munch in seiner Kunst. Er nutzt die Leinwand, um seine inneren Welten malerisch zu erforschen. Seine Bilder sind wegweisend für die moderne Kunst, für alle Künstler, die Malerei neu erschaffen wollen. 1916 erwirbt er das über 40.000 Quadratmeter große Grundstück Eckeley in Oslo. Hier lebt er in zunehmender selbstgewählter Isolation, spartanisch, aber überaus produktiv und stirbt im Januar 1944. Und damit endet unsere Reise durch emotionale Tiefen zwischen Musik und Malerei. Im nächsten Monat widmen wir uns einer Fotografie von Will McBride aus dem Jahr 1961, Bernauer Straße, Berlin. Schaut sie euch gerne in der digitalen Sammlung an. Den Link dorthin gibt's wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Ideen. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Ein großer Dank geht wie immer auch an Anne Sulzbach und Franziska von Plocki für die Redaktion und Recherche. Zuletzt hören wir einen Song, in dem sich Fontaine's DC wie Edvard Munch mit dem modernen Leben beschäftigen. In The Modern World. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
I feel alive. In the city you despise, and wait for the day when you come riding on by. Seems so hard just to be. If it matters, you can.
complete me. Yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shine here.
Sit on the corner, wait for you to be there. Come away with me inside, I promise you'll be there.
I don't feel bad. In the modern world, in the modern world, I don't feel, no, I don't.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städel-Museums mit der Deutschen Bank.